Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallihallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Es ist wieder Podcast-Zeit und ich habe heute auch wieder einen wundervollen Gast bei mir. Die Ulrike Bischoff besucht uns heute im Podcast und hat eine ganze Menge mitzubringen. Wir haben eben schon im Vorgespräch ganz viel gesprochen, ganz viele interessante Themen angerissen. Und ich freue mich einfach, jetzt den Podcast mit ihr aufzunehmen, die Folge mit ihr aufzunehmen und zu erfahren, was ihr Weg im Leben war. Der war nämlich, wie ich so überblicken konnte, auch sehr interessant, mit sehr viel Mut verbunden. Und ja, ich bin gespannt, was sie uns dazu erzählen kann. Hallo Ulrike, schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo Nicole, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, es freut uns sehr. ich habe schon umrissen, du hast einen ziemlich interessanten Weg, einen ziemlich interessanten Lebenslauf. Wir haben es auch gerade im Vorgespräch schon mal so ein bisschen umrissen. Du hast erst eine Ausbildung im Hotel gemacht, hast dich dann doch noch entschieden zu studieren. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in den USA. Und verschiedene Studienschwerpunkte auch noch. Und dann bist du die Karriereleiter hochgeklettert und schließlich in die Selbstständigkeit gegangen. Um das mal so ganz kurz zu umreißen. fangen wir mal an. Ausbildung, Studium. Was war da so dein Weg? Was waren deine Gedanken?
Also Ausbildung, meine Eltern haben uns gesagt, wir dürfen machen, was wir wollen, aber sie würden es begrüßen, wenn wir, bevor wir studieren wollen, also ich habe noch drei Geschwister, eine Lehre machen. Und es gab in den 80ern diese nette Serie Hotel und das fand ich so toll, dass ich gedacht habe, oh, das will ich auch. Und dann habe ich das Abi gemacht und habe mich dann dazu entschlossen, eine Hotelfachlehre zu machen. Muss dazu aber auch sagen, und so viel zum Thema interessant, ich habe das große Glück gehabt, dass ich bei Hyatt International die Lehre machen konnte. 5-Sterne-Hotelkette, damals noch nur ein einziges Hotel in Deutschland, in Köln. Und das war schon, also das da ranzukommen, das war schon toll. Es lag daran, dass ich komme aus einer Kleinstadt, Stade, und dass der damalige Besitzer von 170 Hotels auf der Welt. Sein Vater und mein Vater waren zusammen in einem Kegelclub. So viel dazu. Und der hat mich irgendwann mal gesehen und hat gesagt, also wenn die mal nicht weiß, was die machen will, dann soll sie mich mal ansprechen. Und ich war am 1.88, also das Hotel hat im Mai 88 eröffnet in Deutschland, das erste. Und ich war mit dem Abi dann fertig, 88, und gehörte zu dem ersten Azubi-Jahrgang.
Wahnsinn. Also das alles noch vom ersten Moment an miterlebt, garantiert besonders spannend, auch da dann seine Ausbildung zu machen. Da nimmt man, glaube ich, richtig viel mit, oder?
Ja, ich habe nachher, also du hast das ja schon angedeutet, im Studium gemacht und da habe ich gesehen, also das, was mich dieses Hotelfach gelehrt haben, ich habe nach der Lehre noch ein halbes Jahr am Empfang gearbeitet. Du kriegst deine Menschenkenntnis mit, die kann dir keine Uni beibringen, keine Schule. Ja. Und also du konntest, wenn du die Leute gesehen hast, zu 90% einschätzen, ich sage es jetzt mal ganz blöd, können sich benehmen, können sich nicht benehmen, haben Geld, haben kein Geld. Und also man merkte schon, wer da so eloquent war und wer nicht. Und ich bin halt auch sehr früh mit vielen Prominenten dort in Verbindung gekommen, weshalb also Prominenz für mich auch mittlerweile, also ich relativiere diesen Stellenwert der Prominenten gerne. Es ist aber heutzutage deutlich mehr, als es damals war.
Ja, ja.
Durch die Medien und so weiter. Ne?
Ja, das stimmt natürlich. Und das klingt ja so, als ob du da eigentlich auch eine Menge Spaß hattest, auch dann noch in deiner Arbeit am Empfang. War dir von vornherein klar, ich studiere auf jeden Fall nochmal, oder kam dann erst so die Entscheidung so, da muss noch mehr drin sein und ich probiere jetzt nochmal einen anderen Weg?
Nee, ich wollte also aus der Schule raus, mein Abi war nicht berauschend und ich habe gesagt, ich muss jetzt was tun. Also ich hatte richtig keine Lust mehr mit dem Kopf zu arbeiten und deshalb kam die Lehre gerade recht. Ich bin da auch immer, ich brauche immer so eine Balance zwischen, also wenn ich Weiterbildung mache, wenn eine Weiterbildung abgeschlossen ist, dann ist auch erstmal gut. Und dann muss ich wieder praktisch ran. So. Und genauso war das damals da einfach auch. 3 Jahre und dann habe ich gedacht, naja, also wenn es richtig gut läuft, dann kannst du halt Karriere machen, dann leitest du irgendwann ein Hotel. Und so viel zum Thema, das ist jetzt wirklich nur die Kurzversion. Also auf der einen Seite sind Beziehungen sehr gut. Ja, dadurch habe ich diesen Job bekommen. Ich musste mich aber auch beweisen. Ja, also ich hätte auch jederzeit rausfliegen können, wenn ich dieser Beziehung auch nicht gerecht geworden wäre. Und ich habe aber damals erfahren, das war so ganz spannend, dass der damalige Personalleiter, die sind alle über Beziehungen da reingekommen, die ganzen Azubis, die 12, die dabei waren. Und es sind noch 2 nachgekommen und so weiter. Und dann ist mir bewusst geworden, dadurch, dass er es allen recht machen musste, konnte der seinen Job gar nicht machen. Ja, also weil jeder ihm gesagt hat, hier, den kannst du auch noch einstellen und der ist auch noch gut. Und der hatte natürlich irgendwann echt einen Hals, deswegen kann ich auch nachvollziehen. Und der hat mir dann versucht, weil ich die höchste Stelle kannte, das Leben richtig auch schwer zu machen. Also der hat mich nach dem Abi erstmal 4 Monate zum Zimmerputzen geschickt und hat gedacht, naja, dann wird sie das wohl schon abbrechen. Und da habe ich jeden Tag da, also ich habe auch teilweise 2 Wochen durchgearbeitet, heute undenkbar für Azubis, und habe da jeden Tag 16 Zimmer geputzt. So, und das ist keine schöne Arbeit, aber man weiß, was man tut und man lernt einfach unwahrscheinlich, also für mich ist es auch so, wenn ich heute irgendwo auf einer Raststätte auf Toilette gehe und es ist eine Putzfrau und so weiter, ich sage denen guten Tag, ich lege denen da das Geld hin. Also für mich ist das ganz wichtig, mit den Leuten auch im Blickkontakt zu sein und denen auch ein Signal zu geben, ich sehe dich und du bist genauso viel wert wie ich. Ja?
Ja, das finde ich interessant, dass du das sagst, weil man sagt ja auch so allgemein, oder ich finde es auch persönlich so, wenn ich was über Menschen erfahren möchte, dann schaue ich mir an, wie er mit Servicepersonal umgeht.
Mhm. Yeah.
Also am besten, wenn man wirklich Geschäftspartner kennenlernt, am besten gemeinsam essen gehen. Gucken, wie geht er mit der Bedienung um. Das verrät so, so viel über einen Menschen und daran kann man schon genau sehen, wo es hingeht und wo die Werte auch liegen. Ne?
Ja. Ja, genau so ist es. Und wie gesagt, diese Umstände, wie ich da rangekommen bin an den Job und dann eben auch dieses Verhältnis zu dem Personalchef, das ist in dem Moment total unbequem. Ja, die haben mich, als ich in anderen Abteilungen war und schon längst nichts mehr mit Zimmerputzen zu tun hatte, haben die mich immer wieder zum Zimmerputzen abkommandiert, weil sie zu wenig Leute hatten. So, und das habe ich dann aber auch irgendwann gesagt, nach einem Dreivierteljahr habe ich dann gesagt, ich sage, wisst ihr was, also ich kann nichts dafür, wenn ihr zu wenig Leute habt, ich bin hier Azubi und ich bin bereit, hier jederzeit einzuspringen, aber das ist jetzt hier ein Automatismus und das möchte ich nicht mehr. Und da hat er sich tatsächlich dann auch mal auf meine Seite geschlagen. Das fand ich dann also auch sehr nett. Also ich glaube, das wäre in vielen Hotels nicht möglich gewesen. Aber ich habe halt, also ich kann dann auch meine Klappe aufmachen und für mich sorgen. So. Und oder für mich einstehen.
Ich war auch beeindruckt, dass er da gemerkt hat, ja, die ruht sich jetzt auch nicht nur darauf aus, dass die Beziehungen nach oben sind oder geht gleich nach oben, um sich zu beschweren oder so, sondern dass du halt offen gesagt hast, so geht's nicht und ich möchte das eigentlich gern anders haben. Das macht ja auf jeden Fall Eindruck, ne? Gerade ein junges Mädchen.
Ja, das ist auch so spannend gewesen, weil wenn dann wirklich, also der Chef von allen Hotels bei uns zu Gast war, das war eine total interessante Beobachtung, die ich da auch schon früh machen durfte. Da sind die alle gekuscht. Ja. Und anstatt, da kamen die dann teilweise zu mir, ja, wie ist der denn so? Ich kannte den ja nun privat auch nicht, der saß in Chicago, ich habe den einmal gesehen, das war's, ne? Aber anstatt einfach normal zu dem zu sein, ne, so viel zu dem Thema, du bist genauso viel wert wie ich, egal in welcher Position, und auch den Mut zu haben, zu sagen, wissen Sie, das läuft gut und das läuft gerade nicht gut, weil der kann ja auch nichts mit Informationen anfangen, wenn die Leute nicht ehrlich und aufrichtig sind und er sich wundert, warum der Laden nicht läuft oder ähnliches. Ne? Ja. Und wie die da gekuscht sind, also da war ich echt baff.
Ja. Ja, aber im Endeffekt, mal ganz ehrlich, kriegen wir das nicht auch so beigebracht? Gerade jetzt so auch in der Schule, du hast ruhig zu sein, du hast dich anzupassen, immer schön mit der Masse schwimmen. Ich denke mal, das ist halt auch so ein Gesellschaftsthema. Ne? Und wenn du da nicht ein Elternhaus hast, wo deine Eltern halt auch wirklich sagen, komm, steh für dich ein, und dir auch dieses gesunde Selbstvertrauen mitgeben, dann wird es wirklich schwer, sich da draußen dann auch dementsprechend zu behaupten. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist, also da ist mit Sicherheit was dran. Das muss man auch können. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, also das trotz gesunden Elternhauses, mein Elternhaus war so, dass ich fast eine rosarote Brille hatte. Ne? Und diese Lehre hat mich dann sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und ich habe das jetzt auch noch mal erleben dürfen, als ich 2008 anfing, Ausbildung, Coach und Supervision zu machen. Du erfährst dann mit den Leuten, die diese Ausbildung mit dir machen, unwahrscheinlich viel Privates von denen, die du vorher nicht kanntest. Und da habe ich so, also da kriegte ich teilweise wirklich Schnappatmung, wenn die ihre Lebensgeschichte erzählt haben, wo ich so dachte, mein Gott, was hast du für Glück gehabt, ne? Also von wegen Selbstbewusstsein, behütetes Eltern. Also meine Eltern haben zum Beispiel, was ich ganz klasse finde, immer zu mir gesagt, oder zu uns Kindern, egal was ihr verbrochen habt, kommt erst mal nach Hause.
Ja. Ja, und nicht, das gibt ja schon so viel Sicherheit, ne?
Genau. Und egal, wir kriegen die Kuh vom Eis und das ist nicht gut. Und aber egal, was passiert ist, kommt erstmal, wir sind für euch da. Punkt. Hier ist der sichere Hafen.
Ja.
Und ich glaube, das macht unwahrscheinlich viel mit, also hat mit mir viel gemacht, weil ich wusste, da kann ich immer andocken.
Ja, du hattest nicht das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich mal tief falle, dass ich hart aufschlage, sondern ja, da ist mein Sicherheitsnetz. Ne?
Genau.
Also jetzt gar nicht mal von, da werde ich verhätschelt und vertätschelt, aber das federt erstmal einiges ab und dann können wir schauen, wie komme ich wieder nach oben. Ne?
Ja, also verhätschelt wurden wir auch nicht, sondern es ging wirklich darum zu sagen, also Beispiel, meine Eltern sind zum Beispiel nachts immer gefahren, wenn irgendwelche Feten waren auf dem Land und haben uns haben gesagt, also bevor ihr irgendwo betrunken in der Ecke liegt oder wie auch immer, anrufen, wir holen euch ab. Und also das bei 4 Kindern, das finde ich schon, und das sind einfach, also wir sind da, wir machen das. Und das erstmal ohne Kommentar. Dass das Mist ist für die und dass das Mist ist für uns, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Also wenn du irgendwie deinen Eltern da erstmal die nachts rausholst und dann läufst du noch Gefahr, dass einer von deinen Freunden, weil die Eltern nämlich nicht fahren, eventuell noch das Auto schmutzig macht, um es mal freundlich darzustellen oder so. Ja, und dann war es für sie, das war für sie war das wichtig, dass sie wussten, dass wir in Sicherheit sind.
Ja.
Ja. Und dass sie sagen, okay, wir wissen, die Kinder sind zu Hause, dann können wir jetzt auch ruhig schlafen und gut ist so. Und dann wird dann nächsten Tag drüber diskutiert, übrigens nächstes Mal bitte so und so oder wie auch immer. Aber da wird nicht gesagt, das machst du nie wieder oder wie auch immer. Nein, das war Angebot und Nachfrage. Wir wussten, dieses Angebot steht und wir Kinder sind darauf zurückgekommen.
Ja, ja. Ja, und das gibt einem wirklich ein ganz anderes Gefühl und lässt dann auch ganz anders dann in die Welt hinausgehen.
Ja, ja, definitiv.
Dann kam also dein Entschluss zum Studium. Ich muss jetzt gerade nochmal schwingen auf deiner Website. Studium der Ökotrophologie in Kiel, Schwerpunkte Wirtschaft und Sportmedizin. Wie kam der Sport auf einmal da rein?
Er kam nicht auf einmal, der hat mich also, das war auch eine Sache von meinen Eltern, als wir 6 Jahre alt waren, wir Kinder, wurde jeder, darum konnten wir uns ein Musikinstrument oder mussten wir uns fast ein Musikinstrument aussuchen. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und eine Sportart. Das war bei mir Leichtathletik. Und insofern habe ich da schon viel mit meinen Freunden und Freundinnen, die auch in der Leichtathletik waren, viele Wettkämpfe bestritten und fand Sport einfach immer super interessant. Und deshalb war ich auch eine der wenigen, die in Kiel Sportmedizin bzw. Sporternährung gemacht haben, das als Wahlfach. Das haben nicht viele gemacht, aber vor mir, glaube ich, eine einzige. Und ich ging ganz gerne mal so Wege, die andere nicht gehen.
Also da kann man der persönliche Bezug mit in den beruflichen Teil rein. Weil genau. Wirtschaft, klar, kann man da jetzt noch vom Hotel, kann man sagen, okay, das ist dann einfach passend dazu, weil du hast es vorhin im Nebensatz erwähnt, vielleicht habe ich dann irgendwann mal führe ein Hotel oder was auch immer, dann ist natürlich Wirtschaft wahnsinnig wichtig damit dabei, das Studium. Aber auch das war ja irgendwie anscheinend noch nicht das ganz Richtige für dich, oder? Weil es ging dann weiter nach New York.
Ja, genau. Also es ist so, dieses Ökotrophologie-Studium, das fand ich schon spannend, weil ich Speise- und Getränkekunde in der Hotellerie auch interessant fand. Deshalb kam das dahin. Mhm. Und mein Ziel war eigentlich, mich selbstständig zu machen als Ernährungsberaterin damals. Mhm. Aber das hat in Deutschland nicht funktioniert, weil die Ernährungsberaterinnen sind immer alle bei der AOK gelandet oder sämtlichen anderen Krankenkassen. Das wollte ich aber nicht, wollte nicht im System drin sein. Und deshalb habe ich dann überlegt, während des Studiums, was kannst du noch machen? Und ich bin 94 mit einer Freundin 30.000 Kilometer, die ist Amerikanerin, durch Amerika gefahren mit dem Auto. Und die hat in Charlottesville, Virginia, studiert und hatte da eine Professorin für Ernährung. Und die hat mich mit der zusammengebracht. Das heißt, da konnte ich auch schon ein halbes Jahr mal Praktikum in der Ernährungsklinik machen. Und die hat auch Sportler betreut am College, also Basketballmannschaften. Und das fand ich total spannend. Und deshalb kam dann der Entschluss im Hauptstudium, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Und dann habe ich in unserer WG damals einfach mal geguckt, hatten wir die Welt abonniert als Zeitung und da stand dann drin, dass die Karl-Duisberg-Gesellschaft in Köln Stipendien anbietet für PR und Marketing in den USA. Und da habe ich gedacht, oh, da ist ja irgendwie Lust zu. Und PR-Marketing konnte man auch in meinem Studium als Wahlfach nehmen in Deutschland, in Kiel. Aber auch da, wir das haben alle gemacht, und dann sind die durch ganz Kiel gelatscht und haben irgendwelche Umfragen gemacht und Marketing ganz toll und so weiter. Und da hatte ich keinen Bock, mich anzuschließen, habe gedacht, dann machst du das in den USA. Und das habe ich dann ein Semester oder ein Jahr da gemacht. Und das war ein duales Studium. Und da habe ich tatsächlich in Manhattan bei einer PR-Agentur gearbeitet nachher und habe Presseberichte geschrieben und so weiter. Und das war einfach eine tolle Erfahrung. Auch da, ich war mit 30 anderen Deutschen da, davon 28 gespoilt von ihren Eltern ohne Ende. Klammer auf, meine Mutter hat einen Bausparvertrag aufgelöst, damit wir 20.000 Mark damals für diese Zeit, da war kein Taschengeld dabei, also damit ich das machen konnte. Mein Vater war inzwischen gestorben, deshalb also nur noch meine Mutter. Und da habe ich eben auch festgestellt, wie mir eigentlich diese Hotelfachlehre da zugute gekommen ist und auch bis dahin schon meine Lebenserfahrung, weil ich gesehen habe, also dass viele einfach nur die Eltern haben das Geld dahin geblecht und die sind dann fröhlich durch New York gezogen und haben sich dann erstmal shoppen. Ja. Anstatt eigentlich dieses Studium ernst zu nehmen und ihren Praktikumsplatz, den die da haben, und das wertzuschätzen.
Das war dann vielleicht einfach nur so eine nette Episode, sage ich jetzt einfach mal, die sich gut auf den Lebenslauf macht, ne?
Mhm, genau, ja.
Ja, und das ist wirklich schade, wenn man da gar nicht diese Möglichkeit aufgreift, weil man lernt gerade durch Auslandsaufenthalte ja so unheimlich viel. Jetzt erstmal, klar, im Studienbereich auf jeden Fall, aber auch das Drumherum. Mhm. Und wenn man sich da dann gar nicht richtig drauf einlässt, verpasst man einfach eine Menge. Und
das ist ja, das war für viele war Amerika ist cool, Und es ging schon damit los, in der Mensa gab es kein Schwarzbrot. Ja, hallo, wenn ich schon mal in Amerika war dann oder mich ein bisschen mit dem Land auseinandersetze, dann weiß ich, dass die Amerikaner irgendwie nicht so auf Vollkornbrot und Schwarzbrot stehen. Oder dass das also in den 80ern bzw. Anfang der 90er da noch überhaupt nicht angesagt war. Ne?
Ja, ja. Ja, das ist so. Man muss sich wirklich immer auf das Land einlassen, wo man ist. Und darf nicht erwarten, dass es überall so ist wie zu Hause. Die Erfahrung mache ich hier auch immer wieder.
Ja, das, ja, das ist so.
Ja. Und ja, dann ging es irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Du hattest gesagt, du hattest eigentlich vor, dich selbstständig zu machen. Es war aber halt nicht so möglich, wie du eigentlich vielleicht gern gewollt hättest. Und bist dann also doch erstmal in die Unternehmen reingegangen und nochmal als Angestellte durchgestartet. Und wenn ich mir so die Liste der Unternehmen angucke, denke ich mal auch, ja, ziemlich die Karriereleiter hochgeklettert. Oder?
Ja, ja. Also ich habe auch wieder so einen Zufall. Ich habe ja dann meine Diplomarbeit über den Markt für Sporternährung in Deutschland geschrieben und ich hatte einfach den Jackpot mit meinem ersten Job, nämlich, dass ich eine Schwangerschaftsvertretung machen durfte als sogenannter damals noch Junior-Produktmanager für die Marke Isostar beim Pharmakonzern Novartis. Und Isostar war damals für uns Sportler die Marke schlechthin. Also das war vertrauenswürdig, die hatten ein Forschungszentrum und also man, das war der Hammer. Und dann gab es noch so 2, 3 andere Marken noch dabei. Eine hieß Powerplay, die hat sich dann mehr so auf Eiweißriegel und Eiweißpulver spezialisiert. Ja, und das passte einfach vom Lebenslauf her. Und ich habe einfach Glück gehabt, weil mein damaliger Chef sich das irgendwie konnte 3 Monate zur Probe arbeiten und dann kam er nach 4 Wochen auf mich zu und dann sagt er, pass auf, Ulrike, du passt hier richtig gut ins Team. Also dem war das wichtig, dass das Team zusammenspielt auch mit anderen Marken, die da drunter waren. Und was du im Marketing noch nicht kannst, das bringe ich dir bei. Mhm. Ja. Und also mehr ging nicht. Ich kriegte dann nach 3 Monaten einen Festvertrag und habe das Ganze dann 3 Jahre lang gemacht. Also auch mit Umzug nach München von Hannover bzw. Celle aus nach München. Und habe dann in München eben eine Zeit lang da noch gelebt. Aber ich habe dann auch gemerkt, relativ schnell, dass durch diese ganzen Umstände drumherum, also das war alles irgendwie in dem Moment nicht meins. Ich wollte wieder zurück nach Norddeutschland und habe mich dann auch beworben und bin dann wieder hochgegangen und habe dann bei anderen Firmen gearbeitet. Aber der Punkt war einfach, dass ich wollte mich damals, wie gesagt, mit Ernährungsberatung selbstständig machen, ging nicht, weil der Markt das nicht hergab. Weil keiner, der in Deutschland sozial versichert ist, gibt freiwillig damals 50 oder 100 Mark für eine Beratung aus. Wenn man das über die Kasse umsonst haben kann. Das ist schwierig. Ja. Und das ist eben in Amerika anders. Da gibt jeder, wenn er weiß, es tut ihm gut, gibt er das Geld aus, genauso wie für Coaching oder Supervision. Ja. Und dann bin ich halt dann zurück nach Norddeutschland. Das war dann erstmal für mich wichtig, weil mein damaliger Freund und jetziger Mann, das war dann irgendwie schön, dass wir wieder irgendwie enger beieinander waren, auch noch nicht in derselben Stadt, aber immerhin schon mal, man musste nicht mehr eine Wochenendbeziehung irgendwie führen. Ja. Ja. Und so hatte sich das dann mit der Karriereleiter gegeben und oder ergeben. Aber ich merkte eben, dass ich zum Schluss auch keine Lust mehr hatte, weil ich eben den Jackpot am Anfang hatte. Und ich hatte keine Lust mehr. Es gab keine Marken, die mich irgendwie weiter gereizt haben. Und für die ich einfach auch so gebrannt habe oder bin, wie für Isostar. Und damit war das Thema dann für mich auch irgendwann durch.
Ja, war das der Bruch, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich nochmal in eine ganz andere Richtung? Ja. Weil es kam ja dann, ich denke mal so zeitliche Abfolge dürfte hinkommen, kam die Ausbildung Coaching, Supervision.
Ja, also ich habe mich...
Also meist ist ja irgendwo wirklich so ein Riesenbruch, dass man dann sagt, okay, ich gehe in die Coaching-Richtung, weil es hat ja sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und da räumt man ja erstmal bei sich richtig auf, bevor man überhaupt mit anderen in Kontakt kommt. Ne?
Ja, das war, also ich habe mich selbstständig gemacht 2003. Mein Mann und ich hätten 4 Wohnsitze gehabt und obwohl ich schon in Norddeutschland war und habe gesagt, ich mache strategische Marketingberatung für kleinere und mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe. Meine Eltern hatten selber einen Handwerksbetrieb, also ich habe so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das laufen kann. Also sprich mit wenig Input viel rausholen und auch den Leuten zu sagen, also Marketing heißt nicht nur eine Anzeige schalten in der Zeitung, sondern dass da auch eine Strategie hintersteht. Und was interessant war, dass ich dann selber gemerkt habe, dass ich mit meinen Kunden Probleme hatte, dahingehend teilweise, dass in der Kommunikation, dass ich denen Konzepte geschrieben habe und die haben gesagt, ja, finde ich gut. Also die Konzepte waren aufeinander aufgebaut, Baukastensystem A, B und C. Und die haben gesagt, ja, A finde ich gut, B finde ich nicht gut und C, also ich kaufe jetzt A und C. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat aber ja seinen Sinn, warum B da mit drin ist. Und was dann zur Folge hatte, dass natürlich diese Konzepte teilweise nicht aufgegangen sind. Das geht dann auf mich zurück.
Ja,
die hat uns ja das Konzept gegeben. So habe ich gedacht, okay, und da ging es darum, Grenzen zu setzen. Und auch wenn man merkt, aha, derjenige möchte nur die Bausteine, will das Geld deswegen oder wie auch immer, es ist ja alles in Ordnung. Mhm. Aber eben dann auch mal zu sagen, nee, und diesen Auftrag kann ich nicht verantworten. Also denen auch zu sagen, nein, ich weiß, ich verzichte jetzt auf Geld, aber ich bin nicht bereit dafür, die Verantwortung zu übernehmen, weil das nicht meine Verantwortung ist. Also ich habe gelernt, weil ich mir dann selber einen Coach genommen habe, aufgrund solcher Situationen, Grenzen zu setzen und Klarheit in diese Kommunikation zu bekommen.
Und dieser nachhaltig auch gedacht. Halt wirklich der Ansatz, okay, ich verliere jetzt Geld, aber langfristig hilft es mir ja, weil ansonsten verbrenne ich einfach meinen Ruf. Ne?
Genau, ja. Und ich habe mir dann eben selber einen Coach genommen. Und fand, der hat dann mit Modellen aus der Transaktionsanalyse von Eric Byrne gearbeitet und die fand diese Modelle so toll und einfach und simpel, dass ich gesagt habe, das will ich auch. Und weil die einfach so viel Klarheit geben. Und daraufhin habe ich dann eben, dann kam also die Ausbildung, Coaching beziehungsweise Supervision und ich bin jetzt ja auch seit letztes Jahr habe ich noch Lehrsupervision gemacht, also ich darf jetzt auch ausbilden. Das heißt, ich muss dann Prozesse begleiten, bin also völlig vom Marketing weg hin zur Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und Supervision im beruflichen Kontext zu machen.
Und da muss ich sagen, ich habe auf deiner Website einen Satz entdeckt, der mir wahnsinnig gut gefallen hat und der das, glaube ich, auch ganz gut zusammenfasst. Und zwar hast du geschrieben, ich verstehe unter Coaching geführtes Nachdenken im beruflichen Kontext. Mhm. Das finde ich so schön, dieses geführtes Nachdenken, weil viele wissen ja einfach gar nicht, was erwartet mich im Coaching und erzählt mir da jetzt jemand, was ich tun muss und damit drückst du halt schon aus, nein, ich erzähle dir nicht, was du tun musst, aber ich gebe dir die richtigen Impulse, damit du selbst dahin kommst, ne? Was der Weg ist.
Also auch selber drauf kommen durch, bitte?
So dieses, ich gebe so kleine Anschubser und dann findest du schon deinen Weg, ne?
Genau. Und auch der Sinn und Zweck, also es ist ja kein systemisches Coaching, was ich mache, sondern ich bin auf der Relationsebene unterwegs, auf der Beziehungsebene unterwegs und das heißt, also ich mache da keine Aufstellung oder ähnliches, wie es ja oftmals der Fall ist, sondern und ich musste eben in meiner Ausbildung auch 15 Selbsterfahrungen machen. Ich musste eine Abschlussarbeit schreiben. Also ich finde das Beispiel mal so ganz gut. Also mein Vater starb, als ich 14 war. Und angenommen, ich habe jetzt einen Klienten, der steht vor mir und sagt, Mensch, also auch beruflicher Kontext, klar, aber es kommen ja manchmal so private Dinge hoch, die einen irgendwie blockieren. Und wenn derjenige dann sagt, ja, das kann ich, ich glaube, das liegt daran, weil ich war 14, als mein Vater starb, da klingeln natürlich bei mir die Alarmglocken, ja, weil ich ja genau dasselbe durchlebt habe. Aber das ist eben die hohe Kunst, wie ich finde, jeder Mensch ist anders. Und das heißt, nur weil ich damit gut klargekommen bin, natürlich auch traurig war, aber eben trotzdem positiv, dass also auf meine Kindheit zurückblicke und ja. Jugendzeit und sage, es ist zwar viel passiert, aber ich habe trotzdem tolles Leben. Da ist es eben so, dass derjenige dann, also das ist, dann heißt für mich in dem Moment zurückhalten, der ist anders und erstmal gucken, wie geht er denn damit um oder sie damit um. Ja. Und welche Dinge triggern sie da gerade an? Und das ist eben, also nicht in dieses, ach ja, ich kenne das und ich weiß, wie du dich fühlst. Nee, ich weiß nicht, wie derjenige sich fühlt, weil das ein anderer Mensch ist. Und weil er aus einem anderen Stall kommt und weil er also von einer anderen Herkunft hat, anderes Umfeld hat und so weiter. Und ich habe einfach auch das große Glück gehabt, dass ich durch meine Freunde damals, die Eltern, die haben immer einen Blick auf mich gehabt, weil meine Mutter wiederum mit einer Firma und 4 Kindern in der Ausbildung eine ganz andere Nummer zu schieben hatte. Ne?
Ja, ja.
So, und ich hatte einfach ein tolles Umfeld auch. Ne?
Ja, ja, und das ist wirklich so wichtig, dass man jeden Menschen für sich sieht und nicht sagt, okay, das ist Schublade A, das ist Schublade B und das ist Schublade C und jetzt zieht man ein Programm durch. Ne?
Und das ist auch in der Supervision, also das, wenn ich das nochmal eben sagen darf, das ist mir wirklich wichtig auch zu sagen, also jedes Mal, wenn die Klienten kommen, finde ich es sehr wichtig, also wir haben einen übergeordneten Vertrag, es geht jetzt zum Beispiel darum, wie kann ich mich neu orientieren und das möchte ich in so und so viel Sitzungen haben. Aber jedes Mal frage ich die, okay, was ist für Sie heute wichtig? Wie geht es Ihnen heute? Ist irgendwas passiert, worüber Sie sprechen möchten? Oder haben Sie Ideen, die Ihnen gekommen sind nach der letzten Sitzung, wo Sie sagen, da möchte ich nochmal drüber reden oder wie auch immer? Es ist Ihre Stunde und die bestimmen und nicht ich, was in dieser Stunde passiert, weil Sie bezahlen mich dafür.
Ja, das stimmt.
Und das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Ich gebe denen ja in dem Moment eine Verantwortung.
Ja, ich sehe das auch immer so im Coaching und Mentoring. Ich kenne das ja auch mit meinen Kunden. Im Endeffekt, es kommt ja nachher auf das Ergebnis an. Und das Ergebnis ist, dass die da rausgehen und sich wieder klar sind über das, was ist, was sie wollen und ihren Weg alleine weitergehen können. Erstmal. Also in welchem Bereich auch immer das Coaching ist. Es ist ja eine Unterstützung. Und natürlich kann man am Anfang einen Fahrplan festlegen und kann sagen, ja, okay, die Themen sind wichtig und das sollten wir noch und das sollten wir noch. Aber in dieser Zeit entwickelt es sich doch immer ganz anders. Und wie du schon gesagt hast, es kommen auch immer mal private Themen mit hoch. Was ja ganz natürlich ist, weil wir sind ja nun mal die Summe unserer Erfahrungen. Und unser Berufsleben kann ja nicht vom Privatleben abschneiden. Das geht ja nicht. Und dass man da dann aber auch wirklich sagt, okay, selbst wenn wir jetzt an diese privaten Themen rangehen, es zahlt ja doch auf das Ergebnis ein. Und diese Freiheit einfach auch zu nehmen und zu geben, finde ich so unheimlich wichtig.
Ja. Ja, und vor allen Dingen auch, also ich fand das ganz spannend, weil ich bin auch ein sehr systematischer Mensch. Also ich brauche immer Struktur und ich habe selber im Zuge dieser Ausbildung gelernt, ja, das ist ja auch eine Art von Struktur, aber eine, die ich noch nicht, wo ich das Ergebnis noch nicht abschätzen kann. Aber ich habe einen Instrumentenkoffer durch diese Modelle, wo ich immer weiß, aha, das könnte in diese Richtung gehen oder es geht in die andere Richtung. Aber es darf sich immer wie so mobile, sage ich mal so ein bisschen immer, das ist immer in Bewegung. Ja, und dann bist du bei den Schubladen. Nach der ersten Stunde stecke ich sie vielleicht erstmal in die Schublade, aber ich habe in der zweiten Stunde die Möglichkeit, die Schublade wieder aufzumachen und zu sagen, so, jetzt haben wir das Basiswissen vom ersten Mal, jetzt gucken wir mal, wie sich das jetzt irgendwie weiter ergänzt. Und meine Ausbilderin hat immer gesagt, wichtig ist, in jeder Stunde eine neue Diagnostik stellen zu können. Mhm. Und das habe ich mir gemerkt. Ja. Und nicht, also den Stempel, aha, ja, der ist einer, der ist so und so und das wird sich auch nicht ändern, sondern immer wieder gucken, wo kann ich noch ansetzen, wo gibt es Möglichkeiten durch Fragen und so weiter. Und das ist, glaube ich, wirklich die hohe Kunst des Ganzen.
Ja, ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall so. Und ich arbeite ja auch sehr gerne mit Strukturen, aber ich mache es auch so, also ob es jetzt bei mir ist, dass ich meine eigenen Projekte plane oder ob ich jetzt auch mit anderen arbeite. Strukturen heißt für mich nicht, dass alles bis ins kleinste Detail durchgeplant ist und halt genau vorgegeben ist, sondern eine Struktur ist für mich immer ein Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens kann ich mich dann frei bewegen, eben weil ich weiß, drumherum ist dieser Rahmen, der mich absichert und der mir diese Sicherheit, dieses Vertrauen gibt, da kann ich ja jederzeit drauf zugreifen. Oder damit ist alles, was wichtig ist, ist gesichert, und was da drin passiert, ist dann eine ganz andere Sache.
Ja. Kann ich genauso unterschreiben.
Ja, wenn ich dich jetzt so höre und erlebe, bist du ein unheimlich straighter Mensch, bist deinen Weg sensationell gegangen.
Jetzt Danke.
Ich mal so ein bisschen provokant nach. Wir haben ja hier auch das Thema Mut zum Move. War das für dich auch irgendwann ein Thema? Oder bist du wirklich immer einfach vorausgegangen und hast gesagt, ach, das wird schon gehen? Oder gab es da tatsächlich auch die Momente, wo du gesagt hast, puh, ich habe keine Ahnung, ich muss mich da jetzt echt mal aufraffen oder mal selbst, auf Deutsch gesagt, den Hintern treten, um diesen Schritt zu gehen?
Nee, das war immer, also tatsächlich bin da ganz viel, glaube ich, nach dem Bauchgefühl gegangen. Und ich habe einfach immer, also man kann ja so einen Weg entlang gehen, zwar straight, aber ich gucke dann auch rechts und links und schnupper mal an den Blumen, die da liegen. So würde ich das mal formulieren. Und wenn mir das gefällt, dann denke ich auch, guck mal, ja, wieder was und eine Anregung, und dann bleibt das im Hinterkopf, und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich merke, aha, da war doch was. Was ich spannend fand mit im Zuge dieser Coaching- und Supervisionsausbildung oder Transaktionsanalyse, dass ich rückblickend sagen kann, dass viele Freundinnen früher zu mir gekommen sind, schon im Schulalter noch, also ich sage jetzt mal 12 bis 18, und haben mit mir über ernste Probleme gesprochen. Und das fand ich spannend. Und da habe ich gesagt, früher, also anscheinend muss ich damals schon irgendwas ausgestrahlt haben, dass sie irgendwie ein Vertrauen entwickelt haben. Und ich habe immer gesagt, durch die Ausbildung, jetzt Supervision, habe ich einfach das Handwerkszeug bekommen, um das Ganze professionell zu begleiten. Und das fand ich, war so ein schöner Kreis, der sich irgendwie schließt.
Ja.
Aber um deine Frage genau zu beantworten, nein, es hört sich straight an, aber es ist... habe ganz viel mit Intuition gemacht und einfach das, wozu ich Lust hatte, das war, ist glaube ich, das. Und da haben mich meine Eltern auch immer drin bestärkt, mach das, wozu du Lust hast.
Ja.
Das hilft. Und wenn man das kann auch noch, das ist natürlich ein Geschenk.
Ja. Ich muss jetzt sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube, das Thema hatten wir eben im Vorgespräch, dass da wirklich das Elternhaus eine ganze Menge ausmacht bei dem Weg, den wir gehen und wie wir ihn gehen. Und dass du halt auch ja zwar behütet, sage ich jetzt mal, aufgewachsen bist, aber auch immer mitgekriegt hast, ich kann mich behaupten, ich darf mich behaupten, ich soll mich behaupten. Und es ist ein ganz anderes Selbstvertrauen dann auch da. Und das unterstreicht es natürlich oder macht es einfacher, dass man sagen kann, okay, ich höre auf mein Bauchgefühl, ne?
Ja, und dazu, weil du das gerade mit dem Selbstvertrauen sagst, das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt irgendwie strotzend mit schwollener Brust durch die Gegend marschiere und sage, boah, ne, was, ich strotze hier vor Selbstbewusstsein. Ja. Also das mit dem Elternhaus ist richtig, aber dadurch, dass wir einfach auch viel gesprochen haben in der Familie, war das auch ein Teil der Erziehung meiner Eltern, dass sie immer gesagt haben, also auf dem Land sagt man ja immer so schön, was die Nachbarn wohl sagen oder so. Darum ging es meinen Eltern nicht. Aber durchaus mal zu sagen, so, also jetzt überleg mal, was du da wirklich gemacht hast. Das heißt, dass es auch okay war, Fehler zu machen und diese korrigieren zu dürfen. Und dass eben nichts da unter den Tisch gekehrt wurde, was vielleicht nicht gut gelaufen ist und nicht schön geredet wurde, sondern das war dann so und dann war das okay. Und ich glaube, das ist das, was heute oftmals fehlt, weil man nach außen hin einfach immer nur das perfekte Leben haben will. Und du hast das jetzt im Gespräch, hat sich das ja nun auch ergeben. Also es war ja nicht geplant, dass ich irgendwie sage, dass mein Vater gestorben ist. Aber was ich damit sagen will, das Leben war nicht immer einfach. Also ich habe genau wie jeder andere auch meine Päckchen zu tragen.
Ne? Ja. Du hast eben gesagt, ganz wichtig, und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, man darf Fehler machen und das ist auch richtig und wichtig, die zu machen, weil das bringt uns ja weiter. Und das merke ich halt auch in meiner Arbeit so oft. Die meisten trauen sich einfach nicht, anzufangen, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen oder eine falsche Entscheidung zu treffen. Und ich kenne das von mir früher. Ich war auch so ein Mensch. Ich habe gedacht, oh Gott, kannst du doch nicht machen. Und wenn du dich jetzt entscheiden musst, um Gottes Willen, wenn das jetzt die falsche Entscheidung ist, was machst du denn dann? Heute weiß ich, ja, mein Gott, dann treffe ich eine andere Entscheidung und gehe weiter.
Genau.
Kein Thema. Ja. Aber das ist wirklich ein Prozess, dahin zu kommen und sich von dieser Fehlerkultur zu verabschieden, wie wir sie aus unserer Gesellschaft kennen. Mhm. Und dass man sagt, es ist ja nicht schlimm, einen Fehler zu machen. Im Gegenteil, es ist eine Erfahrung und damit kann ich dann wieder was anfangen und kann es beim nächsten Mal einfach besser machen. Und kann vielleicht auch andere davor bewahren, diesen Fehler zu machen. Wobei ich immer der Meinung bin, viele Fehler muss man einfach selbst machen.
Ja.
Weil das einfach dazugehört. Und da finde ich halt auch diese Fehlerkultur in den USA, gerade auch bei Unternehmern, so toll, dass man sagt, okay, mit deinem ersten Business fahr es am besten so schnell wie möglich gegen die Wand, damit du dieses Scheitern schon mal hinter dir hast und dann kannst du dir was Vernünftiges aufbauen.
Ja.
Das würde ich
mir. Während es in Deutschland dann heißt, ja, der hat ja auch schon ein Geschäft durchgebracht.
Ja, da ist gleich so dieses Negative. Ach, was will der denn jetzt? Der hat es bisher nicht geschafft, warum sollte er es jetzt schaffen? Ne?
Genau.
Ja. Ja, und ich glaube, da dürfen wir wirklich noch ganz viel lernen und vor allem auch dieses Selbstvertrauen dann aufbauen und zu sagen, ja, okay, es hat halt nicht geklappt, jetzt weiß ich, wie es nicht geht, ich probiere den nächsten Weg. Ne?
Ja, wichtig ist, dass man beim Probieren dranbleibt und ich mag den Spruch zwar nicht so gerne, aber es ist schon was dran, ne? Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weiterlaufen. Also und da darf dann auch mal ein Tal dabei sein, wo man sagt, mal 3 Monate, ey, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich habe jetzt echt keinen Bock gerade, weil die Energie nicht da ist nach dem einen oder dem anderen Tiefschlag. Und das ist dann auch in Ordnung. Und dann, finde ich, kann man die Zeit nutzen und sagen, gut, jetzt fahre ich mal irgendwie eine Woche ins Schweigekloster und überlege mal, was ist da eigentlich so passiert und gehe mal ein bisschen in mich oder ich fahre an die See oder wie auch immer. Einfach nur, also das ist so mein Weg, wo ich dann eben merke, aha, okay, da musst du wieder hin und da möchtest du wieder hin und da, das ist dann der Weg, wie ich dann auch wieder zur Energie komme und zu neuen Ideen und wie ich den Kopf dann auch frei kriege oder beim Wandern oder wie auch immer, ne?
Ja.
In der Natur.
Ja, also was auch meine Erfahrung ist, es ist auch einfach manchmal wirklich wichtig, dass wir so richtig auf die Nase fallen, weil daraus dann wirklich Großes entstehen kann.
Ja.
Also es war ja zum Beispiel auch mein Weg. Ich habe die Geschichte ja auch schon oft erzählt, dass ich da, als wir hier nach Mallorca gezogen sind, dass wir da dann ziemlich schnell an einem Punkt waren, wo wir dachten, oh Gott, wir müssen zurück. Halt ganz einfach, weil die Umstände sich geändert haben und weil auf einmal alles schiefgelaufen ist und dann auch noch Corona kam. Und ja, das war aber, da war man dann so ziemlich unten angelangt und hatte das Gefühl so, wenn sich jetzt in diesem Moment, aber auch wirklich in diesem Moment, nicht in 3-4 Monaten was dreht, dann war es das hier mit unserem Traum. Ne? Und das hat mich dann wiederum aufgeweckt und hat mich zu dem geführt, was ich heute tue. Und deshalb habe ich heute auch keine Angst mehr davon, davor mal irgendwie wirklich richtig auf die Nase zu fallen, weil ich weiß, dass es Wachstum ist und dass ich da immer wieder über mich hinaus wachsen kann.
Ja, oder zumindest, was du eben auch schon mal sagtest, gut, dann ist es eben nicht Lösung A, dann ist es eben Lösung B. Also es wird sich schon irgendwie zurechtruckeln, sage ich dann immer. Und wenn es nicht ganz gerade geht, dann ist es auch so, oder wenn ich ein paar Abstriche machen muss, aber es wird nie so kommen, oder ich glaube, also so schätze ich dich auch ein, das Selbstvertrauen haben wir beide, dass es läuft sich irgendwie schon hin.
Ja, ja.
Vielleicht nicht so, wie es geplant war, aber dann eben anders, und meine Schwiegermutter hatte immer einen schönen Spruch, wer weiß, wofür es gut ist, und ja.
Ja, das ist, habe ich auch irgendwie immer für mich mitgenommen, nichts geschieht ohne Grund.
Nee, und, genau.
Irgendwann muss man einfach so ein bisschen Urvertrauen haben und sagen, ja, okay, es wird schon irgendwie gehen. Ich muss mich jetzt vielleicht auf meinen Hintern setzen, oder wir sind ja nun beide, oder haben uns ja bei Hermann Scherer kennengelernt, und Hermann sagt ja immer so schön diesen Satz, in der Fäkalsprache 2 Jahre lang Scheiße fressen und den Rest des Lebens Champagner trinken. Und ja, so ist es. Manchmal muss man wirklich durch diese Zeit einfach durch, damit es besser wird, ne?
Ja, das ist so. Und ich glaube, egal wo man hinguckt, und da bin ich auch wieder beim Hotelfach, ich habe so viele Leute da gesehen, also Michael Jackson, und draußen steht eine 13-Jährige, die Leute, die stehen schreien vorm Hotel. Michael Jackson total ängstlich, und draußen eine 13-Jährige, die so vernarrt ist in diesen Künstler, dass die da erstmal auf dem Dach von einem Auto steigt, da rumspringt und mit 13 ihre erste Klage wegen Vandalismus an der Backe hat, ja, weil, also, wo man einfach merkt, ja, also diese Umstände, die da sind, nicht, da ist so ein verängstigter, völlig isolierter Star und dann draußen die Menge und das wird auch was mit diesem Mädchen gemacht haben.
Ja.
Ja, ich möchte ich so ein Leben führen? Nee. Und wir haben immer die Wahl, und ich finde, ich kann mir dann eben auch aussuchen, mache ich das weiter oder mache ich das nicht weiter?
Ja, das stimmt, das stimmt. Und was ich auch in der Corona-Zeit gemerkt habe mit den Unternehmern, mit denen ich da gearbeitet habe, auch was Marketing angeht, diejenigen, die wirklich schon öfter auf die Nase gefallen sind, die viel erlebt haben, die halt diese Täler auch durchlaufen haben, nicht nur diesen geraden Weg oder die Highlights hatten. Das waren die, die auch viel, viel einfacher mit dieser Situation klarkamen. Da ist dann halt diese Resilienz, was ja heute ein ganz, ganz großes Thema ist. Ja. Vor ein paar Jahren noch keiner drüber gesprochen, aber das ist halt einfach so diese Lebenserfahrung, ne? Und wenn man sich ja darauf einlässt, dass Fehler passieren und dass man es doch immer wieder schafft, dann kann man ganz anders mit schwierigen Situationen umgehen.
Ja, der Robert, da, den hast du ja auch kennengelernt bei Hermann Scherer, der hat ein schönes Bild dafür. Das gefiel mir gut. Er sagt, letztendlich sind es unsere Stoßdämpfer, die wir mitkriegen. Ja. Ja, also egal, ein Auto braucht gute Stoßdämpfer. Und je tiefer die Pfütze, die Kuhle ist, wo es durch. Und es federt eben immer wieder ab irgendwie. Und der eine hat eben gute Stoßdämpfer und bei dem anderen sind die noch ein bisschen zu schärfen. Aber das fand ich ein sehr schönes Bild. Also um das mal mit Resilienz, weil das auch teilweise, finde ich, so ein Modewort ist, einfach nochmal so ein bisschen zu verstärken bildlich.
Ja. Ja, das ist wirklich ein wunderschönes Bild. Und ja, zeigt auch einfach auf, dass das alles so gut ist, wie es passiert, ne? Und dass wir gar nicht immer diese riesengroßen Sorgen machen müssen.
Weil irgendwie drängt es sich. Und da auch ergänzend einfach nicht nur Sorgen, sondern also natürlich muss man so ein bisschen gucken, ja, was passiert dann Geschichte, aber gleichzeitig eben auch lernen, den Moment zu genießen und im Hier und Jetzt zu leben.
Mit dieser was passiert dann Geschichte fällt mir gerade noch ein. Ich habe das neue Buch von John Strelicki gelesen, der vierte Teil vom Café am Rande der Welt.
Okay.
Und da wurde so eine schöne Übung beschrieben oder ein Spiel beschrieben, mit diesem Was wäre dann, wenn man vor Entscheidungen steht und oder wenn man im Begriff ist, irgendwas zu tun, wo man eigentlich schon weiß, das ist nicht das Richtige, dann wirklich mal ganz kurz vorspulen und gucken, okay, was passiert danach? Also nicht auf den Moment gucken, sondern was passiert danach in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten? Also welche Auswirkungen hat das? Und das muss gar nicht ewig lange sein, sondern dass man nur mal so eine Minute nach vorne guckt und dann halt Moment. Weil dann kommen eigentlich die Punkte, die wirklich wichtig sind und womit man dann im Endeffekt die richtige Entscheidung treffen kann, obwohl man ja eigentlich schon spürt, dass man im Begriff ist, etwas Falsches zu tun. Und das fand ich da ziemlich schön, wie das da beschrieben wurde. Ja.
Das finde ich auch sehr schön. Also muss ich mir unbedingt holen, das Buch. Also die ersten beiden Bände habe ich jetzt gelesen. Oder jetzt schon vor längerer Zeit. Finde ich auch sehr schöne Bücher. Aber dieses Vorspulen finde ich einen sehr witzigen Gedanken. Und gleichzeitig sprichst du da auch noch eine Sache an, nämlich das Bauchgefühl. Ja. Wenn man genau weiß, eigentlich ist, also es fühlt sich nicht richtig an. Und der Kopf sagt, ja, komm, aber mach trotzdem, da stehst du schon drüber über den Dingen. Und nee, dann nochmal wirklich reinhorchen und auch nochmal gucken, warum fühlt sich das denn eigentlich vielleicht nicht richtig an? Auch wenn ich keine Antwort kriege, aber der Bauch ist ja, finde ich, find, ein wunderbares Alarmsystem immer. Ja. Und manchmal sind wir zu sehr, manchmal bin ich zu straight und gehe da einfach so durch und denke so, oh, hast mal wieder nicht auf dein Bauchgefühl gehört.
Ja. Ja. Die Erfahrung machen wir alle.
Ja.
Das durfte ich auch alles
lernen. Weil das ist einfach total wichtig, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn man dann lernt, wie man Bauch und Kopf richtig in Einklang bringt, dann kommt man einfach viel, viel weiter.
Ja.
Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Wir hatten vorweg eigentlich ja immer nur kurze Gespräche, aber kurze, intensive Gespräche. Und es hat mich jetzt einfach wahnsinnig gefreut, dass wir auch mal die Zeit hatten, uns genommen haben, vor allen Dingen uns da ein bisschen besser kennenzulernen. Mein Eindruck von dir hat sich verstärkt. Eine unglaublich tolle Frau mit ganz viel Power, die unglaublich viel auch zu geben hat. Gibt es vielleicht irgendwas, was du den Zuhörern noch mitgeben willst, wo du sagst, so, diese eine Sache, denk da dran oder?
Ja, also es gibt mehrere Ideen, die ich hätte, aber also das eine, was ich eben schon sagte, Kopf und Bauch mal so übereinander zu legen und zu gucken bei Entscheidungen. Und ich habe eins während meiner Ausbildung gelernt und das fand ich sehr, sehr interessant. Es gibt zum einen, ich kann Menschen nicht ändern, ich kann nur meine Haltung ändern zu den Menschen, zu den Situationen. Ich kann mir wünschen, dass sie anders reagieren, aber sie werden es nicht tun. Insofern muss ich an mir arbeiten. Das ist so das Zweite. Und das Dritte, dass man eine Geschichte immer mindestens von 2, aber sogar maximal von 6 Seiten sehen kann. Und das finde ich total spannend. Und damit gibt es immer irgendwelche Lösungen. Und das, finde ich, gibt immer Hoffnung.
Das stimmt. Ja, und ich denke mal, es werden jetzt bestimmt einige sagen, wie Ulrike will ich besser kennenlernen. Den Link zu deiner Website packe ich mit in die Shownotes und ich denke, es sind da ja auch die Kontaktmöglichkeiten vorhanden.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.
Ja. Zum Ende des Podcasts stelle ich immer noch ein paar Fragen. Genau gesagt, 3 Fragen, die jeder beantworten muss. Also kurze Fragen, kurze Antworten. Bist du bereit?
Ja.
Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen? Oder gab es da überhaupt etwas?
In der Selbstständigkeit hat mich also diese Straightheit teilweise verlassen, weil ich mich weil ich ein sehr pflichtbewusster Mensch bin und Erwartungshaltungen erfüllt habe, von denen ich glaubte, dass andere sie in mir gesehen haben. Mit anderen Worten, ich habe also oftmals, ich habe mich um meine kranke Mutter gekümmert, die war dement zu der Zeit. Das heißt, ich habe für viele andere war ich da und habe was gegeben und habe einfach mein Business eine Zeit lang viel zu sehr vernachlässigt. Also und damit auch meine eigenen Wünsche. Und auch durch so eine klassische Rollenverteilung, die im Kopf war. Aber das, so bin ich nicht erzogen worden, sondern das war ich. Also ich stand mir da selber im Wege. Also ich gebe da keinem die Schuld, sondern ich weiß auch nicht, ob ich es heute wieder so machen würde. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders machen, aber im Großen und Ganzen ist das eine Sache, wo ich merke, dass so diese Antreiber, die wir haben, die uns ein Leben lang begleiten oder Glaubenssätze sagen andere, dass die da voll zugeschlagen haben, was mein Verhalten angeht.
Ja. Gibt es eine bestimmte Methode, mit der du dir Ziele setzt? Und wenn ja, welche ist das?
Nee, eine Methode ist es nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, ich gucke dann mal am Wegesrand nach den Blüten und schnupper mal. Und wenn mich dann was interessiert, dann ist es meistens, was Weiterbildung angeht, eine Prüfung, wo ich sage, oh ja, kann ich mir vorstellen, die mache ich jetzt auch. So, das mache ich jetzt und dann mache ich eine Prüfung und dann ist wieder was abgeschlossen. Und also jetzt ist es im Moment ein Seminar, was ich nächstes Jahr auf den Markt bringen möchte, wo es darum geht, eben auch dieses Gefühl für Körper- und Bauchgefühl und Kopf gut übereinzukriegen. Und geht so ein bisschen um Persönlichkeitstraining. Und das ist jetzt im Moment mein nächstes Ziel, wo ich sage, okay, da geht es jetzt darum, Locations zu suchen und zu akquirieren und zu gucken, für wen könnte das was sein und wer hat Lust, ich kann das nicht alleine geben, weil ich gehe von 10 Leuten aus, die sollen eine gute Betreuung haben, da sollen also noch 2, 3 andere Supervisoren dabei sein, damit die Leute auch gut aufgehoben sind. Und ja, das ist so, es gibt da keinen Weg. Also auch wenn andere sagen, ja monetär, ich möchte jetzt nächstes Jahr so und so viel Umsatz machen oder so, nee, ich möchte das machen, wozu ich Lust habe.
Sehr schön und sehr wichtig. Mhm. Und die dritte Frage, die eigentlich keine Frage ist, vervollständige mir bitte den Satz, meine liebste Business-Routine ist?
Mich morgens mit Kaffee vors Laptop zu setzen, die sozialen Medien durchzugucken und meine Mails durchzuscrollen und danach den Tag zu planen.
Sehr schön. Mache ich auch. Ich mag morgens nochmal so diese Ruhe und sich einfach schon mal einen Überblick zu verschaffen, bevor man sich dann einstürzt.
Genau. Ja,
ja, kann ich dir gut nachvollziehen.
Genieße ich auch. Sehe ich. Aber ihr habt ja auf Mallorca auch einen schöneren Kaffee als wir hier. Oder einen besseren.
Ja, ich muss sagen, ich genieße es halt einfach. Ich habe, man sieht es hier ja, ich habe die Terrassentür hier direkt und wenn ich dann so rausschaue nebenbei, gucke ich auch unter einen Zitronenbaum und ja, das ist einfach eine schöne Routine. Es ist ein schöner, sanfter Start in den Tag und diese Ruhe gönne ich mir dann auch wirklich richtig und tanke dann nochmal so das letzte bisschen Energie, damit ich dann voller Power losgehen kann, ne?
Ja, schön.
Ja.
Das ist, hat ein schönes Bild vor meinen Augen so. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, es ist ja auch in unserer Arbeit, es geht zwar viel auch darum, Ruhe reinzubringen in das Gespräch mit unseren Kunden oder Coaches, wie man es auch immer nennen möchte, aber natürlich geht es ja auch viel darum, Energien weiterzugeben. Und dafür ist es umso wichtiger, dass wir uns auch diese ruhigen Auszeiten nehmen. Ne?
Ja, definitiv.
Ja.
Oder auch, das mache ich auch beispielsweise, wenn ich Fälle habe, die schwierig sind, dass ich dann immer noch mal so meine Lehrsupervisoren oder so anzapfe und gucke und mir noch mal eine zweite Meinung hole und Ideen. Also, und das mag ich einfach so, dieses Miteinander, dass da auch keiner sagt, nee, die Zeit habe ich jetzt nicht, sondern dass einfach viele sagen, ja, mache ich gerne und es fängt ein, finde, es trägt einen dann so, ne?
Ja, ja, das sage ich auch immer wieder. Man braucht wirklich ein tolles Umfeld, wo man sich austauschen kann. Und ich habe das also auch. Ich habe meinen Business Buddy, ich habe eine Mastermind-Gruppe. Das sind alles Menschen, wo ich weiß, da kann ich jederzeit drauf zugehen und sagen, du, ich habe da mal eine Frage oder ich hänge da gerade irgendwo oder was auch immer und weiß, die sind für mich da und bringen mich dann in dem Moment auch wieder auf Spur. Ne?
Ja. Also wir, hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, treffen uns morgen wieder mit einem EU-Projekt, wo ich im Moment am Arbeiten bin, wo es dran geht, gemeinsame Richtlinien für Europa festzulegen, wie man Supervision und Coaching trotz unterschiedlicher Kulturen und Herangehensweisen und so ungefähr auf einen Nenner bringen kann. Das wird von der EU gefördert und wir sehen uns da morgen wieder mit den Tschechen, mit den Ungarn und mit den Kollegen aus Spanien und sind so eine Gruppe von 30 Leuten. Und diese Zusammenarbeit alle 2 Monate, die ist so in 2 Tagen so effizient und so zielstrebig. Und das macht aber so viel Energie frei. Also das wird nett. Und dann so ein Abendessen rundet das Ganze dann einfach immer nochmal ab. Und dass man eben auch, was du vorhin auch schon sagtest, privat mit den Leuten mal so ein paar Dinge austauscht, aber auch diese Kulturen kennenzulernen. Also ich bin davon total beeindruckt und hoffe, das ist mein großer Wunsch, dass es ein Anschlussprojekt gibt jetzt ab Herbst und wir nochmal 2 Jahre zusammenarbeiten können, weil es einfach grandios nicht nur Spaß macht, sondern auch man das Gefühl hat, man weiß, wofür man es macht.
Ne? Ja. Ja, drücke ich ganz doll die Daumen. Ich finde es toll,
danke.
Gerade diese länderübergreifenden Zusammenarbeiten, ja, so viel, weil wir müssen uns endlich davon verabschieden, dass wir diese Ländergrenzen so setzen und sagen, ja, bei uns, in unserem Land ist das aber sowieso. wir können einfach so davon profitieren, wenn wir mal über den Tellerrand gucken. Ne?
Ja, absolut.
Ja. Ulrike, es war mir wirklich, wirklich eine Freude, dass du
danke, liebe Nicole. Mir auch.
Beim Podcast dabei warst. Danke für das wunderschöne Gespräch und vor allen Dingen auch mal aufzuzeigen, ja, wenn man auf die Intuition hört und nicht immer nur im Außen schaut, was ist wo schiefgelaufen oder wer hat wofür Verantwortung, sondern bei sich bleibt, dann kann man so viel erreichen und kann auch den einen oder anderen Schritt viel einfacher machen und sich nicht ständig nur darüber den Kopf zerbrechen. Und das ist wirklich ein ganz toller Weg, den du uns hier auch gezeigt hast.
Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Und mit meinem Podcast die nächsten Strategien festlege, dann denke ich, bist du mit Sicherheit, wenn ich dich bitte, auch gerne dabei.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, sehr schön. Ja. Ich mich auch.
Wunderbar.
Vielen lieben Dank.
Dann kommst du nach Norddeutschland. Mhm. Und wir bleiben ja eh in Kontakt.
Genau. Vielen Dank und hab noch einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls.
Bis dann.